Wenn ich mich nicht irre, hatten wir das Vorgemach abgeschlossen mit dem Thema die regelmäßige Versammlung der Gemeinde. Wenn das der Fall ist, dann würden wir jetzt fortfahren mit anderen Zusammenkünften, von denen das Neue Testament berichtet. Es geht um die Gemeinschaft der Gemeinde und um die Formen der Gemeinschaft der Ortsgemeinde. Ich glaube, die regelmäßige Versammlung, Zusammenkunft war das Erste, das wir dort besprachen. Hat jemand die Gliederung, die dich da, ja?
Also der erste Punkt war der Begriff, der zweite Punkt der Grund der christlichen Gemeinde, der dritte Punkt das Fördern der christlichen Gemeinde und der vierte Punkt die Gestalt der Gemeinde. Und da haben wir A und B fertig gemacht.
A und B?
Ja, A allgemein und B die Gemeindeversammlung.
Die Gemeindeversammlung. Aha. Was hatte ich unter A besprochen?
Unter allgemein. Wie drückt sich einmal grundsätzlich und dann wie sich die Begegnung ausdrückt?
Ja.
Und dann unter B, dass also die Ortsgemeinde angesprochen, die Besucher der Gemeindeversammlung, die Beiträge und der Zweck der Beiträge.
Ja. Ich ändere meine Gliederung ab und zu. Das ist die Form der Gemeinschaft, die Form der
Gestalt.
Groß C, andere Zusammenkünfte, andere Arten von Zusammenkünfte. Erstens die Gebetsstunde trifft man an. Dies jetzt, sind jetzt Beispiele von Zusammenkünften, die erwähnt werden neben der regelmäßigen Versammlung. Der baulichen Versammlung. Die Gebetsgemeinschaft, die treffen wir an in Apostelgeschichte 4, ab 23, ganz spontan offenbar. In Kapitel 12 ist eigentlich auch eine spontane Gebetsgemeinschaft, eine regelmäßige Gebetsgemeinschaft. Ja, die würden wir in Kapitel 3 vielleicht antreffen, des Nachmittags, das wäre vielleicht ein Beispiel, ja. Kapitel 12 wird gebetet für Petrus, in den Versen 5 und 12. Zweitens, wir haben die geschäftliche Zusammenkunft in Kapitel 6. Eine geschäftliche Angelegenheit wird besprochen, das Problem der Mitarbeiter, die bestehenden Mitarbeiter, die Apostel, die zwölf, haben zu viel zu tun und es wird überlegt, wie ihnen Abhilfe geschehen kann. Und dann kommt das zweite Gemeindeamt jetzt hinzu, nämlich die Diakonie, die in irdischen Angelegenheiten die Ältestenschaft entlastet. Drittens, die Missionszusammenkunft in Apostelgeschichte 14, Vers 27 kommen Paulus und Barnabas zurück und berichten über das, was der Herr mit ihnen getan hat. Eine Missionsversammlung in Antiochia. Viertens, es wird berichtet von einer theologischen Zusammenkunft. Apostelgeschichte 15, an der nicht nur die beruflichen Theologen, das heißt die Apostel und Ältesten mitmachen, sondern auch Brüder aus der Gemeinde dürfen rein und rausgehen nach Belieben. Fünftens, die evangelistische Zusammenkunft, Apostelgeschichte 19. Diese evangelistische Zusammenkunft ist nicht dieselbe wie die übliche missionarische, wo ein Missionar zum ersten Mal Evangelium verkündet, da ist nur er allein, beziehungsweise er und seine Mitarbeiter. Diese evangelistische Zusammenkunft findet statt zusammen mit Gemeinde im Vortragssaal des Tyrannus. Da ist ein Beispiel von Evangelisation zusammen mit bestehender Gemeinde. Dann käme, das wäre jetzt C, dann käme D, glaube ich, oder? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt.
Hat es Ihnen schon eine Grundgliederung gegeben? Warum? Ich habe Sie mal, ich hatte schon, ja?
Ja, ja, nur 1, 2, 3, 4, 5.
Was alles?
Ja.
Stand da auch dabei?
Nee.
Muss ich das ändern, ja?
Die Grenzen, als letztes bei mir die Grenzen.
Die Grenzen, ja. Da würden wir jetzt 5 haben, nämlich der Ort der Gemeinschaft. Der Ort der Gemeinschaft. Zuerst unter Groß A Beispiele und dann einige Schlussfolgerungen. Also zuerst Groß A Beispiele von Gemeinschaften an Orten. Ich sammle diese, weil es wichtig ist für die praktische Orientierung, dass man sich nicht hier bindet. Es gibt Christen, die meinen, hier einem gewissen Modell verpflichtet sein zu müssen. Welche Beispiele von Gemeinschaftsorten haben wir im Neuen Testament? Erstens, das Tempelareal. In Apostelgeschichte 2, Vers 46 und Kapitel 3, Vers 1. Dort pflegt Gemeinde, bereits bestehende Gemeinde, Gemeinschaft im jüdischen Tempelareal. Zweitens das Privathaus. Das Privathaus, da haben wir eine Menge von Beispielen, auch in Apostelgeschichte 2. Vers 46, von Haus zu Haus. 12, Vers 12, im Hause der Maria, Mutter des Johannes Markus. 16, Vers 40, im Hause der Lydia. 20, Vers 20, wieder von Haus zu Haus. Paulus beschreibt seine Missionsweise. Und Kapitel 28, Paulus pflegt Gemeinschaft in seiner gemieteten Wohnung, in der er ein Halbgefangener ist. 23 und 24 und 30 und 31. Wir haben auch solche Beispiele in den Briefen, Römer 16, Vers 5, eine Gemeinde trifft sich im Hause des Aquila, und auch Vers 23, wo die Gemeinde in Korinth sich trifft im Hause des Gaius. 1. Korinther 14, Vers 35, spricht von Gemeinschaft zu Hause. Kapitel 16, Vers 19. Kolosser 4, Vers 15. Philemon 2 und 2. Johannes, Verse 10 und 11. Einmal wird berichtet von einem Vortragssaal, wo Gemeinde Gemeinschaft hat, Apostelgeschichte 19, Vers 9. Paulus darf nicht mehr die Synagoge benutzen, dann trifft er sich mit den Gläubigen im Saal des Tyrannus, möglicherweise der Vorläufer unserer Universität. Paulus und Silas haben Gemeinschaft in einem Gefängnis. Da darf man auch beten und singen. Apostelgeschichte 16, Vers 25. Zweimal wird einfach von einem Raum berichtet, oder einem oberen Raum, Apostelgeschichte 1, Vers 13, 1, Vers 13 und 20, Vers 8. Und in Apostelgeschichte 21 wird berichtet von Gemeinschaft am Strand, Vers 5. Was sagen uns diese Texte? Was lernen wir daraus? Groß B, Schlussfolgerungen. Erstens, der Ort scheint weniger wichtig zu sein. Der Ort scheint schon weniger wichtig zu sein. Zweitens, bestehende Räumlichkeiten werden zur Anbetung benutzt. Bestehende Räumlichkeiten werden benutzt. Drittens, wichtig scheint, dass genügend Platz da ist. Das heißt nicht, dass nicht vollgestopft sein darf, aber wenn ein Saal nur 50 halten kann und Sie müssen 1000 reinkriegen, dann müssen Sie anderswo hingehen. Viertens, ein Saal darf für verschiedene Zwecke benutzt werden. Ein Raum wird für verschiedene Zwecke benutzt. Fünftens, das Bauen wird nicht verboten. Das Bauen wird nicht verboten. Es ist also möglich, sich das vorzustellen. Es gibt Leute, die hätten da Hemmungen. Aus dem Gelernten meinen sie, sie müssten jetzt unbedingt sich an diesen Beispielen halten. Aber das heißt nicht, dass man nicht bauen dürfte. Sechstens, und dies müsste heute mehr beachtet werden, Christen müssten sich immer wieder daran erinnern, dass die Erde, diese Welt, nicht unser bleibendes Haus ist. Finney hat einmal gesagt, Christen bauen ihre Gotteshäuser so, als ob sie ewig hier sich aufhalten würden. Es ist zu fragen, wenn Jesus jede Zeit kommen kann, wenn unser Auftrag nicht nur der ist, uns unter uns selbst zu treffen, sondern auch die Welt zu evangelisieren, wie viel wir dann investieren sollten in einen Bau. Bauen ist nicht verboten, aber wie bauen, das ist die Frage. An einer Brücke in Nordindien soll einmal ein Wort gestanden haben, ein Weisheitswort. Dieses Leben ist eine Brücke. Man gehe hinüber, aber baue nicht sein Haus hier auf der Brücke. Das heißt, diese Welt, dieses Leben ist eine Brücke, man sollte nicht sein Haus auf der Brücke bauen. Das heißt, so tun, als ob man ewiglich hier in dieser Welt bleiben würde. Das ist relativ, aber da sind wir innerlich gefragt, wo unsere Beweggründe sind. Sechstens, Römisch 6, die Zeit der Gemeinschaft oder der Zeitpunkt . Wann sollten Christen sich treffen? Muss man, um Gemeinde zu haben, sich am Sonntagmorgen treffen? Kürzlich begann eine Gruppe von Christen, denen wir nahestehen, eine Versammlung an einem Sonntag. Es war etwas Zusätzliches zu einem bereits bestehenden Hauskreis. Mit dieser zusätzlichen Zusammenkunft am Sonntag hieß es, es würde jetzt Gemeinde entstehen. Das ist nicht so, wie es im Neuen Testament heißt. Der Sonntag macht einen Kreis von Christen noch nicht zu einer Gemeinde. Apostelgeschichte 2 trifft sich Gemeinde jeden Tag. 2 Vers 46. In Kapitel 3, Vers 1 wird am Nachmittag gebetet. In 12, 6 und 12 wird nachts gebetet. 16, Vers 25 ebenfalls um Mitternacht. 20, Verse 7 und 11 trifft sich Gemeinde am ersten Tag der Woche. Moment mal, Vers 11. Und er ging wieder hinauf und brach das Wort. Ja. Es war schon nach Mitternacht, also war es der nächste Tag. Am ersten Tag der Woche, also am zweiten, ging die Versammlung zu Ende, so war es, ja. Römer 14, Vers 5. Der eine hält fest an einem Tag, der andere hält jeden Tag, sagt Paulus. Jeder sei seiner Meinung gewiss. In Israel trifft man sich am Schabbat, auch die messianische Gemeinde, die christliche. Kolosser 2, Vers 16 sagt ebenfalls, 16 und 17, es wäre verkehrt, hier beim Sabbat zu bleiben. Wichtig ist, dass wir Gemeinschaft haben und dass ein Konsens da ist. Die Gemeinde soll eines Sinnes sein. Und es ist schwer, sich vorzustellen, wie man Gemeinschaft haben kann, wenn man nicht zur gleichen Zeit da ist. Es kann einer um 7 Uhr da sein, der nächste um 12 Uhr. Wenn nur jeder eine oder zwei Stunden bleibt, dann sind sie zwar an dem Ort gewesen, aber sie haben nicht miteinander Gemeinschaft gehabt. Wenn man miteinander Gemeinschaft haben will, dann braucht es Gegenwart und Gegenwart braucht gleiche Zeit. Siebtens, Römisch 7, die Grenzen der Gemeinschaft. Nein, Entschuldigung. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Noch nicht. Noch eins erst. Siebtens, Gemeinschaft zwischen den Gemeinden. Gemeinschaft zwischen den Gemeinden. Wie sieht die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft unter den Gemeinden aus? Die Gemeinden des Neuen Testamentes haben einiges, ja vieles sogar, gemeinsam. Groß A, sie haben gemeinsame Familienzugehörigkeit. Sie sind gemeinsame Familie. Christen im Neuen Testament verstehen sich als große Bruderschaft. Man weiß um die eine universale Gemeinde. Petrus sagt, 1. Petrus 2, Vers 17, liebt die Bruderschaft. Und das geht über die örtliche Gemeinde hinaus. In Kapitel 5, 8 und 9 spricht er von den Brüdern in der ganzen Welt. Er macht sie darauf aufmerksam, dass sie mit denen verbunden sind. Es ist eine reale Liebe da, die die Christen in den verschiedenen Gemeinden verbindet. Beispiel davon sehen wir in 1. Thessalonicher 4, den Versen 9 und 10. Die Liebe erstreckt sich nicht nur über die Gläubigen in der Ortsgemeinde, sondern auch über die Gläubigen in anderen Gemeinden, ob es Makedonien, Achaia, Asia ist. Man weiß sich als eine Familie. Dementsprechend werden auch Grüße ausgetauscht, nicht nur zwischen Einzelpersonen, sondern auch zwischen Gemeinden. Römer 16, Vers 16, alle Gemeinden Christi grüßen euch. Wo immer Paulus hinkommt, sagt Gemeinde, wenn du nach Rom mal kommst, dann grüßt die Christen dort. Er wird wohl immer wieder auch von seinem Vorhaben erzählt haben. Ähnliche Grüße haben wir im 2. und 3. Johannes. 2. Johannes 10 und 11 und 3. Johannes 5. Groß B, die Gemeinden haben gemeinsame Lehre. Es hat gemeinsame Lehre. In Apostelgeschichte 18, 24 bis 19, 1 wird davon berichtet, dass Apollos durch verschiedene Gemeinden geht. Natürlich Paulus auch, aber auch andere. Apollos bleibt nicht in einer Gemeinde. Er darf auch in den Gemeinden von Paulus sprechen. Das ist durchaus in Ordnung. So auch in 1. Korinther 16, Vers 12. Und in 1. Korinther 1, Vers 12, werden Apollos, Paulus und Petrus als Lehrer der Gemeinde Korinth erwähnt. Das heißt, die Gemeinde Korinth kennt alle diese Brüder als Autoritäten, als Lehrer an. 1. Petrus 1, Vers 1 werden die Gegenden genannt, wo Christen wohnen, an die Petrus schreibt. Aber diese Gegenden schließen die Gegend ein, in der Paulus gedient hat und wo er Gemeinden ins Leben gerufen hat. Es macht also nichts aus, wer dort predigt. Die damalige Welt, christliche Welt, ist nicht aufgeteilt in Regionen, in denen nun gewisse Lehrer Zuständigkeit haben. Schlatter sagt, die damaligen Boten der Gemeinde, die führenden Persönlichkeiten, haben kreuz und quer durch die Lande gereist und ihr Dienst überlappt sich. Das darf ruhig sein. Das sieht man auch aus Offenbarung 2, Vers 3. In den Gemeinden in Kleinasien oder in der Provinz Asien auch bei Ephesus, da ist nicht nur Johannes oder Paulus gewesen, auch andere, die Apostel heißen. Dass sie falsche waren, das ändert nichts an der Tatsache, das wird nicht gerügt, dass sie da sein durften. Es wird gerügt, dass sie falsche Lehre hatten, aber nicht die Sache selbst, dass verschiedene Lehre da sein durften. Hebräer 13 spricht von einer Anzahl von Lehrern in den Kreisen der Christen, Vers 23. 1. Timotheus 1, Vers 3. Paulus hat die Gemeinde in Ephesus gegründet, aber er schickt Timotheus dorthin, damit er dort nach dem Richtigen schaut. Und Titus kann er, Titus 1, nach Kreta schicken. Und die können wieder gehen. Sie haben also gemeinsame Lehre. Man vergleiche auch Jakobus 1, Vers 1, wo Jakobus an die 12 Stämme Israels schreibt, Jakobus als Bruder, leiblicher Halbbruder des Herrn, der nicht zu den 12 Aposteln gehört, aber vom Neuen Testament lernen wir, dass die 12 Apostel in erster Linie für Israel da waren. Aber das macht nichts aus, wenn andere hinzukommen. Die Gemeinden teilen diese Lehre, sie haben sie gemeinsam. Groß C, die Gemeinden haben gemeinsame Lehre. Eine und dieselbe Lehre. Es gibt ein Muster gesunder Worte. Apostelgeschichte 16, Vers 4 wird das Ergebnis von Kapitel 15 in Jerusalem nicht nur nach Antiochia gebracht, sondern auch in andere Gemeinden. Das ist also nicht etwas, das nur für Jerusalem und Antiochia erarbeitet war, sondern gemeinsame Lehre sein soll für alle Gemeinden. 1. Korinther 3, Vers 10 und 4, Vers 17 und 11, Vers 16 besagen auch dieses. Immer wieder heißt es, in allen Gemeinden, so soll es in allen Gemeinden sein. Andere Schriftstellen, Galater 1, 8 und 9, Judas 3. Groß D, es gibt gemeinsame Verordnungen. Übrigens zu C vielleicht noch ein Wort. Ich hatte das Muster gesunder Worte erwähnt. Das steht in Timotheus, in zweiter Timotheus 1, Vers 13. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Das dürfte sich auf die damalige Dogmatik beziehen, ja?
Aber kann man nicht doch sagen, dass die judenchristliche Gemeinde ihren Festhalten auch an den Tempel, gerade durch Jakobus auch und so weiter, ein Stück weit anders geführt war als die heidenchristliche Gemeinde und Paulus ja auch, als er nach Jerusalem kommt, sich anders verhält als unter seinen heidenchristlichen Gemeinden. Dass da ein Stück doch Unterschied in der Lehre war. Diese Stellen, die 1. Korinther und die Galater, beziehen sich doch meiner Ansicht nach stärker auf die Gemeinde, die Paulus gegründet hat. Sein Evangelium in seinen Gemeinden, die er gegründet hat. Oder bezog sich das auch auf die Urgemeinde in Jerusalem?
Die Tatsache, dass es Unterschiede gibt, hebt nicht das andere auf, dass es Gemeinsamkeiten gab. Es gab schon gemeinsame Auffassungen. die alle geteilt haben über Jesus Christus und essentielle Dinge. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch nebst dem Gemeinsamen Abweichungen gab. Diese Abweichungen sind aber nicht auf Führung zurückzuführen. Das Verhalten von Paulus ist ein Entgegenkommen den Andersdenkenden, die aber nicht nach seiner Auffassung zurechtdenken, aber er ist bereit, sich ihnen anzupassen, um sie zu gewinnen. Es ist nicht etwas, nichts, er bricht, er verlässt nicht das Haupt, Kolosser 2, wenn er das tut, er hält sich immer noch an Jesus Christus, aber er ist bereit, den Weg mit einem Schwächeren oder mit einem Andersdenkenden eine Strecke zu gehen. Es gibt also eine gewisse Zone von Randfragen, die nicht das Zentrale angreifen, wo man unterschiedlicher Meinung sein darf, in Anführungsstrichen. Nicht, weil es so sein sollte, es sollte nicht so sein, Philipper 2, man soll derselben Meinung sein, aber man darf es, ohne von Christus abgewichen zu sein. Man muss nicht das Heil verloren haben, man muss nicht Heretiker sein, deshalb schon. Nicht auf Kosten der Gemeinschaft sind diese Meinungsverschiedenheiten da. Die Gemeinschaft darf bleiben. Das wird zu einem Problem und darauf kommen wir dann im Letzten. Aber es ist beides da, Gemeinsames und auch Unterschiedliches.
Das ist ja sowieso ein Problem.
Ja.
Wenn es nämlich eine einheitliche Lehre geben müsste, dann müsste also unter allen Konfessionen eine dann doch die richtige sein.
Und dann hätten wir aber nicht viele Konfessionen.
Ja. Unsere Erkenntnis doch auch Stück werden.
Übrigens, ein kleiner Hinweis, ich habe kürzlich in einem Blatt, das will offenbar ein evangelikales Blatt sein, da heißt es, wir sind eine überkonfessionelle Arbeit. Das darf man nicht sagen. Eine Konfession ist ein Bekenntnis, ein Grundbekenntnis. Ja? Sie können unterschiedlicher Auffassung sein, aber das Bekenntnis, das grundsätzliche Bekenntnis, ist das Bekenntnis über den Glauben. Ja? Überkonfessionell, sonst hätte die Reformation nicht stattfinden brauchen, ja? Aber natürlich, heute sind Tendenzen da, dies überflüssig zu machen. Groß D. Es gibt gemeinsame Verordnungen. Es gibt gemeinsame Verordnungen. Zum Beispiel gemeinsame Gemeindeverwaltung, Gemeindeführung. Es gibt gemeinsame Handlungen, wie Taufe, Abendmahl, Handauflegung, ob das Fußwaschen auch dabei war, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Das Verhalten der Frauen gehörte damals auch dazu. Es war nicht immer so, aber Paulus hat dafür gesorgt, dass es so... Ja. Groß E, es gibt gemeinsame heilige Schriften. Gemeinsame heilige Schriften. Das Alte Testament ist gemeinsame autoritative Schrift. 1. Korinther 1. Entschuldigung. Das ist nicht ein Beispiel von Altem Testament. Das glaube ich, dürfen wir voraussetzen, dass das in allen Gemeinden der Fall war. Aber zudem gibt es gemeinsame Schriften zum Alten Testament hinzu. 1. Korinther 1, Vers 2 heißt es, dass der Brief geschrieben ist an die Gemeinde in Korinth und an alle, die den Namen des Herrn Jesu anrufen. Das heißt, der Brief ist an alle Christen geschrieben. 2. Korinther 1, Vers 1 heißt es, dass der zweite Brief nebst der Gemeinde in Korinth an die Christen in Achaia geschrieben ist. Der Brief darf also ausgetauscht werden oder verbreitet werden, Entschuldigung. Kolosser 4 haben wir ein Beispiel von Austausch von Briefen, Vers 16, zwischen Laodikea und Kolossä. Zwei Briefe werden ausgetauscht. Jakobus 1, Vers 1 richtet sich Jakobus an alle Christen in den 12 Stämmen. 1. Petrus 1, Vers 1 erwähnte ich schon. Petrus schreibt an Christen in verschiedenen Provinzen. Alle die Gemeinden dort teilen den einen Brief. 2. Petrus, der 2. Petrusbrief ist an alle Gläubigen geschrieben, 1, Vers 1. In Kapitel 3, den Versen 15 und 16, spricht dann in diesem Zusammenhang in seinem Brief an alle Christen von den Schriften Pauli. Also die werden offensichtlich verbreitet und unter den Gemeinden fleißig gelesen. Judas 1 richtet sich an alle Gerufene. Und in Apostelgeschichte, Entschuldigung, Offenbarung 1, in Versen 3 und 4 heißt es, dass dieses Buch an alle Christen geschrieben ist, nicht nur an die sieben Gemeinden, sondern an jeden, der es liest. Selig ist, der da liest. Aber zunächst einmal an die sieben Gemeinden. Aber diese sieben Gemeinden teilen das Buch der Offenbarung und die sieben Sonderschreiben an diese sieben Gemeinden. Was er einer Gemeinde sagt, das sagt er an alle. Das heißt also, in Sonderheit die zwei Kapitel, aber auch das ganze Buch wird unter allen in den Gemeinden gelesen. Groß F. Es gibt das gemeinsame Projekt. Es gibt das gemeinsame Projekt. Allerdings wird nur eins, soweit ich weiß, genannt, nämlich die Sammlung für die armen Christen in Palästina. Römer 15, Vers 26 und 2. Korinther 8 und 9. 2. Korinther Kapitel 8 und 9. In Galater 2, Vers 10 sagt Paulus etwas Grundsätzliches dazu. Das ist also nicht besonders zu diesem einen Projekt gesagt. Groß G. Es gibt gemeinsame Leiden. Gemeinsame Leiden. Sie alle leiden um Jesu Willen. Paulus spricht davon, Petrus spricht davon. Paulus in 1. Thessalonicher 2. Im Grunde sind eure Leiden dieselben wie die der anderen Christen, der jüdischen Christen. 14 bis 17. 1. Thessalonicher 2, 14 und bis 17. 1. Petrus 5, Vers 9. 2. Timotheus 3, Vers 12. Man sieht also, die Gemeinden brauchen einander und haben auch hier und da Gemeinschaft miteinander. So wie der einzelne Christ in der Ortsgemeinde den anderen Christen braucht, so braucht eine ganze Gemeinde eine andere ganze Gemeinde. Die Gemeinde Jesu ist also eine große Gemeinde. Allerdings gab es zum Schluss noch einiges, das sie nicht gemeinsam hatten. Das war wenigstens zweierlei. Sie hatten nicht gemeinsam ein sichtbares Oberhaupt. Und zweitens, eine Organisation zwischen den Gemeinden. Die Gemeinden sind intern organisch funktionierbar, aber die Beziehungen zueinander sind sehr spontan und nicht notwendigerweise geregelt. Das war 7. Dann würden wir jetzt Römisch 8 haben. Die Grenzen der Gemeinschaft in der Gemeinde. Es gibt Grenzen für die christliche Gemeinschaft. Der Gemeinde sind diese Grenzen gesetzt. Einige dieser Grenzen sind deutlich, wie zum Beispiel der Tod. Andere sind nicht so deutlich, wie zum Beispiel, wann und wie soll Gemeinde sich aufteilen? Oder dürfen Christen sich nach Kultur oder Farbe in verschiedene Gemeinden teilen? Ich will über 4 Arten von Grenzen sprechen. Einmal von unterschiedlichen Auffassungen, dann von der Sünde unter Christen und ferner von Teilung der Gemeinde, Teilung, dort will ich von Unterteilung und Aufteilung sprechen. Und letztlich vom Tode. Also einmal, Groß A, unterschiedliche Auffassungen. Hier wollen wir uns die Fragen stellen, wie kommt es zu solchen unterschiedlichen Auffassungen? Was ist zu tun, wenn sie auftreten? Und wie verhalten wir uns anschließend? Wie kommt es zu unterschiedlichen Lehrauffassungen unter Christen? Das möchten viele wissen. Jetzt haben Sie mal die Antwort. Es ist leichter gesagt als das andere. Unterschiedliche Lehrauffassungen treten unter Christen auf, weil Christen noch nicht vollkommen sind. Diese Unvollkommenheit ist zweierlei Art. Sie ist einmal natürlicher und zum anderen geistlicher Art. Zur natürlichen Unvollkommenheit gehört, dass der Christ heute unscharf sieht. Es ist ein Schleier zwischen ihm und dem Jenseits, weil er im Körper wohnt. Und er ist noch im Wachstum begriffen. Er lebt in dieser zeitlichen, räumlichen Welt. Das sagt Paulus deutlich im letzten Teil von 1. Korinther 13. Man sieht durch ein dunkles oder in ein dunkles Glas. Kein Christ kennt die ganze Schrift mit ihren inneren Zusammenhängen vollkommen. Kein Christ kennt Gott, so wie er zu erkennen ist. Kein Christ kennt sich selbst, wie er eigentlich ist. Und er kennt nicht einmal seine Welt, die Umwelt in umfassender Weise. Das gehört zur natürlichen Unvollkommenheit. Zur geistlichen Unvollkommenheit gehören seine innewohnende Neigung zum Falschen, zum Bösen. Es gehört dazu, dass er vom Heiligen Geist nicht immer ganz beherrscht wird.
und dass er noch von Satan und der Welt anfechtbar ist. Wenn der Grundton unter den Gläubigen die Liebe ist, dann ergänzen die Gläubigen einander in so einer Situation, wo jeder unvollkommen ist. Aber wenn der Grundton nicht Liebe ist, dann können diese Unterschiede oder diese Unvollkommenheiten bald miteinander kollidieren. Unterschiedliche Auffassungen kommen aber auch in der Gemeinde aber auch auf, weil man neue Gedanken bekommt. Auch Christen kann mal was Neues einfallen. Es gibt in der Gemeinde Jesu Christi das Alte und das Neue. Das hat schon Jesus gesagt. Neue Gedanken und neue Auffassungen kommen unter Gläubigen immer wieder einmal auf. Wo? Nun, im Umgang mit der Schrift. Man nimmt zu in der Schriftkenntnis. Und der eine liest ein Buch und der andere ein anderes Buch. Und dem einen kommt beim selben Abschnitt dieser Gedanke und dem anderen ein anderer Gedanke. In der Begegnung mit der Schrift kommen neue Gedanken. Und das müssen nicht immer dieselben sein. Und das trifft zu für die Erfahrungen des Christen, die seine Führungen und in seiner Begegnung mit der Welt sind Erfahrungen verschieden, sodass von dort her neue Gedanken.